D-Radio Wissen. 100.
Sie darf nicht rein in den Iran. Niloufar Elhami, D-Radio Wissen, Autorin, obwohl sie dort geboren wurde, 1982. Aber ihre Eltern mussten schon kurz nach der Geburt raus aus dem Land, sind geflüchtet. Niloufar war noch ein Baby. Seitdem war sie nicht mehr in ihrer Heimat, obwohl sie das eigentlich immer will. Ihre Verwandten hat sie nicht mehr gesehen, die Orte, von denen sie so viel gehört hat. Sie darf halt nicht. Niloufar hat also ihren Freund geschickt. Gewissermaßen als Stellvertreter, als ihre Ohren, Augen und Nase auf eine Reise in den Iran.
Die erste SMS kommt um Mitternacht. Ich liege in meinem Bett in Köln, bin innerlich ziemlich aufgewühlt und lese dann eben mit Erleichterung.
Bin gerade in Teheran angekommen.
Matze, das ist mein Verlobter, der ist alleine in den Iran gereist. Ich habe ihn zu meiner Verwandtschaft geschickt, 2 Wochen lang. Und also meine Heimat erleben, Fotos machen, riechen, schmecken, hören, fühlen. Er soll den Iran nicht durch mich, sondern durch eigene Erfahrung kennenlernen.
Na, erstmal war ich sehr aufmerksam, angespannt. Bin der Masse nachgelaufen so ein bisschen, halt wie man es immer macht auf dem Flughafen halt. Ne? Allgemein war die Stimmung schon, also ja stimmt, ich kann mich erinnern, als wir dann in das Gebäude reingelaufen sind, vom Flugfeld aus, standen dann schon Soldaten, ne? Also so, ja, irgendwas in die Richtung auf jeden Fall, und haben halt alle beobachtet, die halt reinkamen. Das hat man schon gemerkt, so dass man halt, okay, erstmal gescannt wird jetzt. Ja, man hat auch schon gemerkt unter den anderen Leuten, anderen Reisenden, auch den Iranern, dass sie halt auch nicht so unbedingt entspannt waren. Also es war halt, ist wahrscheinlich immer ein kritischer Punkt, quasi da einzureisen, an dieser Maschinerie sich vorbeizuschleusen, ohne irgendwie Stress zu bekommen.
Weil da auch Exil-Iraner wahrscheinlich dabei waren,
genau.
Ne?
Ja.
Matze ist derjenige von uns, der physisch in den Iran gereist ist, aber es ist nicht alleine seine Reise, ne? Es ist unsere Reise und auf eine Art sogar meine Reise ist das. Ich selber darf nicht in den Iran und zu den Gründen komme ich gleich. Und wenn ich schon selber nicht darf, habe ich mir gedacht, dann schicke ich jemanden, den ich sehr liebe, damit ich einfach durch seine Augen meine eigene Heimat erleben kann.
Als ich gesagt habe, wir schicken dich in den Iran, kannst du dich erinnern, was du gedacht hast?
Am Anfang war schon erstmal eine Erwartung, schon so ein Stressgedanke. So.
Von mir meinst du eine Erwartung?
Ein pushender Gedanke. Ich bin ja nicht so der reiselustigste Mensch. Das hat mich halt schon gereizt, aber ich habe mich schon ein bisschen so in den Arsch getreten gefühlt, das zu machen.
Naja, als Matze in Teheran landet, ist es dort nachts um 2:30 und ich versuche mir vorzustellen, wie er als vielleicht einziger Europäer an diesem Imam Khomeini Flughafen aus dem Flugzeug steigt und vom iranischen Zollpersonal so krass skeptisch beäugt wird. Und alleine der Gedanke an die iranische Passkontrolle macht mich total nervös. Berühmt-berüchtigt ist sie, ne? Wirklich. Nicht, dass ich sie jemals persönlich erlebt hätte, aber ich kenne die Geschichten von politischen Iranern, die sich nach mehreren Jahrzehnten im Exil wieder in ihre Heimat getraut haben und am Flughafen verhört wurden.
2 Polizisten, die am Anfang sehr grimmig geguckt haben. Also ich hatte schon ein bisschen so, in dem Moment, als ich dann vor dem Schalter stand, war schon ein bisschen so Herzklopfen. War erstmal so, okay, der hat mich total gescannt. Was ist das für einer? Was will er hier so?
Und dieses Herzklopfen, was hast du gedacht, was dir passieren könnte? Wovor hattest du Angst?
Naja, was heißt Angst? Es war einfach nur dieses Angespannte, dieses Vorbelastete, weil man es halt nicht kennt. So. Und man weiß halt nicht, okay, was kommt auf einen zu? Und ich kannte nur die Seite halt von außen. Durch dich natürlich. Ne? Und Erfahrungen, die deine Mutter zum Beispiel gemacht hat, Geschichten hört man halt, da malt man sich so einiges aus. Wenn man denn diese Typen sieht, in dieser Uniform, ist dann schon, kann man sich schon vorstellen, dass sie auch nicht unbedingt nur freundlich sind. So, ne? Also knallharte Typen eigentlich.
Und dann bekomme ich von Matze eine 2. SMS.
Bin durch die Kontrolle. Koffer habe ich. Abgefahren. Ich warte jetzt.
Matze wartet halt auf Verwandte von mir, unter anderem auf meinen Onkel Amir, der ihn am Flughafen abholen soll. Und ich schreibe meinem Onkel mehrere Nachrichten. Seid ihr schon am Flughafen? Habt ihr Matze schon gefunden? Also, man muss wissen, an diesem Flughafen wenige Jahre zuvor hat mein Onkel Amir meine Mutter abgeholt. Sie ist dann damals nach fast 30 Jahren im Exil zum ersten Mal wieder in ihre Heimat gereist. Und Naja, die ist halt nicht so einfach wie Matze durch die Passkontrolle gekommen, ne? Einschüchterungsversuche beginnen schon am Schalter, ne? Von einem Polizisten wird sie dann heftig angegangen, warum in ihrem Pass nicht vermerkt sei, dass sie als Exil-Iranerin zum ersten Mal wieder einreist. Dann wird meine Mutter in ein Nebenzimmer geführt, ihr wird gesagt, dass sie eine offene Akte hat beim iranischen Staat, wie alle Exil-Iraner, und dass diese durch ein Verhör abgeschlossen werden muss. Ja, und dann bekommt sie einen Termin bei der Geheimpolizei. Am nächsten Tag wird sie von einem älteren Herrn im Anzug höflich in einem schlichten Büro empfangen. Sie bekommt Tee serviert und er ist nett zu meiner Mutter. Auch wenn er 1000 Fragen stellt und eingehende Details über ihre Vergangenheit wissen möchte, warum sie in den 80er Jahren geflüchtet ist, ob sie noch Kontakt zu alten linken Mitstreitern hat. Sie muss dann ein Blatt unterschreiben, dass sie während des Aufenthalts keinen politischen Widerstand gegen das islamische Regime leistet, wie es so schön heißt. Aber am unangenehmsten sind wirklich die Fragen, mit denen kommuniziert wird, wir haben dich nicht aus den Augen verloren. So Fragen, warum ihre Tochter, also ich, als Journalistin arbeitet, warum ihr Sohn, mein Bruder, in Südamerika lebt, warum ihr Mann, mein Vater, noch nicht wieder im Iran gewesen ist. Und das Verhör dauert ganze 3 Stunden und am Ende steht fest, sie wissen wirklich alles über uns. Und ja, klar, es ist ein komisches Gefühl zu wissen, dass die iranische Regierung mich und meine Familie 30 Jahre nach der Flucht immer noch beobachtet. Und ich mag kaum dran denken, wie es wäre, wenn ich selber eines Tages in den Iran reisen würde, als Kind ehemaliger politischer Aktivisten, als Journalistin, als eine Iranerin, die zwar dort geboren wurde, das Land allerdings im Alter von 1,5 Jahren verlassen hat. Und ich bin seitdem nie wieder im Iran gewesen. Also diese Tatsache tut weh und es belastet mich. Und es ist wirklich dieses typische Gefühl, solange ich meine Heimat nicht gesehen habe, fehlt mir einfach etwas. Und es ist eine Kombination aus Heimweh und Schuldgefühl. Ich glaube, Heimweh nach etwas, was sich so warm und geborgen anfühlt, was ich glaube zu kennen. Und Schuldgefühl den Verwandten gegenüber, ne, die mich als Kind auf dem Arm hatten, die mich auf eine merkwürdige Art und Weise lieben und natürlich darauf warten, mir mein Land zu zeigen. Dass ich nicht einreisen darf, hat verschiedene Gründe. Allein die Tatsache, dass meine Eltern der Opposition angehörten, ist ein Risiko. Ein zweiter Risikofaktor ist natürlich mein Beruf. Ausländische Journalisten gelten als Staatsfeinde. Und es gibt immer wieder Fälle, ne, in denen sie verhaftet werden. Vorwurf Spionage. Aber der entscheidende Grund, warum ich nicht einreisen darf, hat mit Bürokratie zu tun. Ich habe keinen iranischen Pass, sondern einen schwedischen, weil ich eben dort aufgewachsen bin. Aber als gebürtige Iranerin kann ich nur mit einem iranischen Pass einreisen. Und um diesen zu bekommen, brauche ich eine Geburtsurkunde. Die ist aber irgendwann auf der Flucht vor 30 Jahren verloren gegangen. Und um eine neue zu bekommen, muss ich mich persönlich vorstellen. Dann eben im Iran. Und das ist wirklich eine verzwickte Situation. Und die einzige Lösung wäre, das Ganze mit einer Vollmacht zu regeln. Ja, ich sag mal so, ne? Ich arbeite dran. Aber es wird noch einige Jahre dauern. Ja, und dann vibriert mein Handy wieder und das reißt mich total aus diesen Passkontrollgedanken. Und dann schreibt mein Onkel zurück.
Matze sitzt mit uns im Auto und ist noch etwas aufgeregt. Gleich werden wir Frühstück holen. Es gibt Halim und dann schlafen. Liebe Grüße.
So Halim, denke ich, ne? Boah, lecker. Ich glaube, das habe ich das letzte Mal als Kind gegessen. Und ich denke so, gerade erst in Teheran gelandet, wird Matze gleich eines der ungewöhnlichsten Frühstücksgerichte probieren dürfen. Das ist so eine Art Milch-Weizenbrei mit zerkochtem Fleisch drin. Und Matze wird im Brei leider kaum runterkriegen, ne? Wie er mir später dann erzählt.
Und du hast gesagt, das Einzige, was du nicht gegessen hast, war Halim.
Deine Tante kam halt in den Raum so, ja, Matze, ich habe eine übelste Besonderheit, was voll Spezielles extra für dich. Und dann war halt so ein Topf mit so einer undefinierbaren Masse, gräulich, aber sehr herzhaft riechend. Also vom Geruch her schon angenehm, aber die Konsistenz ging gar nicht für mich. Also ich habe ein kleines Schälchen probiert, weil ich wollte ja nicht unhöflich sein. Beim Einchecken hat man halt schon diese Fäden quasi, diese ziehen, also wie so, ja, wie Speichel halt sah es aus, so ähnlich, ne? Also mal krass gesagt. Und dann wurde das Ganze halt noch mit Zucker und Zimt gewürzt. Fleisch mit Zucker und Zimt war eine Herausforderung, sag ich mal, auf jeden Fall.
Und dann stelle ich mir vor, wie Matze so vom Flughafen mit dem Auto durch die Teheraner Winternacht gefahren wird, ne, auf dem Weg zu meiner Tante Farah, und sich so einen ersten Eindruck von der noch schlafenden 12-Millionen-Metropole macht. Und dann frage ich mich halt, ob er im Dunkeln schon diese massive Bergkette entdeckt hat, ne? Den höchsten Berg Irans, Damavand heißt er. Und das ist so eine schneebedeckte Riese mit so fast 6000 Metern, den ich natürlich nur von Fotos kenne, muss man sagen, ne? Und, aber ich stelle mir immer vor, wie diese Bergkulisse so den Norden der Hauptstadt wie so eine weiße Mauer schützt.
Smog war gleich so das Erste, was ich eingeatmet habe. So. Eine Stunde sind wir gefahren, mindestens. Bis zum Haus. Hat sich nicht angefühlt wie nachts um drei, sondern es war wirklich, die Straßen waren gefüllt. Also mein erster Morgen, als ich dann aufgestanden bin in Teheran, habe ich erstmal das Fenster aufgemacht, um frische Luft zu schnappen, und mir kam erstmal eine schöne Brise Autoabgase entgegen. Und am ersten Tag hatte ich schon leichten Kopfschmerz und diesen Damavand, den man eigentlich immer sieht, dieser riesige Berg. Ich habe nichts davon gesehen die ersten Tage.
Also das, was ich mir vorgestellt habe, dass dieser Berg immer zu sehen ist, nichts davon.
Nee, es war schon ein sonniger Tag, aber der Himmel war grau und nicht blau. Also es waren viele Leute auch mit Mundschutz. Dann gab es ein paar Tage, wo es windig wurde, es hat auch geregnet. Und da habe ich dann auch das erste Mal die Ausmaße von dem Gebirge gesehen. Das ist riesig, kann man sich so gar nicht vorstellen, das ist Wahnsinn.
Eines der ersten Dinge, die Matze schon vor der Reise entschieden hatte, war, dass er sich unbedingt ein persisches Instrument kaufen wollte. Und er macht selber Musik, ne? Also er spielt verschiedene Instrumente und kennt auch schon iranische Musik. Womit er allerdings überhaupt nicht gerechnet hatte, war, dass sein Wunsch, dieses Instrument zu kaufen, von meiner Verwandtschaft voll ernst genommen wurde.
Du gehst nicht in irgendeinen Laden, sondern ich kenne jemanden, der Instrumente baut, und ich bringe dich dahin. Und dann sind wir am Stadtrand von Teheran gelandet, in einer Art Musiker-WG, und es waren drei junge Männer. Der Empfang halt schon typisch iranisch, wurde extra Kuchen gekauft, erstmal geredet, dann wurden mir verschiedene Instrumente vorgestellt. Mal jeder von denen hat mir quasi erstmal 10 Minuten lang eine Improvisation vorgespielt, dass ich mich entscheiden kann halt. Und das fand ich halt ziemlich sweet. Und als dann einer von ihnen die Santur angespielt hat, war ich sofort hin und weg, sag ich mal. Also,
möchtest du ein bisschen spielen? Traust du dich?
Klar.
Ja, und dann ist eben Abend vor der Abreise, und wir packen Matzes großen roten Koffer zusammen, und die Hälfte des Koffers besteht aus Geschenken, die ich besorgt habe. Bestimmt 5 Kilo Schokolade, ne? Die Iraner lieben deutsche Schokolade, und da sind auch Körperprodukte dabei. Ich habe Gesichtscreme, Duschgel, Shampoo, Rasierschaum, Parfüm, alles gekauft, und jede Tafel, jede Schachtel, ich habe alles mit den Namen meiner Verwandten beschriftet, damit Matze genau weiß, wem er was zu überreichen hat, wenn er ankommt. Und naja, vieles für die Reise habe ich halt vorbereitet, ne? 2 Wochen sind nicht viel für ein riesiges Land wie den Iran, und Matze soll möglichst viel sehen, habe ich mir gedacht. Und ich habe vorab mit meinen Verwandten geklärt, welche Städte sie mit ihm besuchen sollen und bei wem er übernachten soll. Ich will halt nichts dem Zufall überlassen, weil Matzes Reise ist meine Reise, und die ist mir wirklich sehr wichtig. Und am wichtigsten ist mir, dass Matze meine Geburtsstadt Isfahan besucht. Das ist so eine Kulturstadt, traditionsreich, religiös, mit Prachtbauten und so paradiesischen Gärten und so. Und ich bin dort 1982 geboren Ja, und man sagt mir, ich wurde so im ersten Jahr meines Lebens in diese Stadt mit süßen Feigen und Mandelmilch gefüttert und ich wurde durch Alleen und Moscheegärten getragen und ich durfte im Schatten von Pfirsich- und Aprikosenbäumen einschlafen und diesen zarten Duft von Rosenblüten einatmen. Isfahan ist für mich schon ein Ort der Sehnsucht.
Ich habe das ja eher so als so eine ganz entspannte, schöne, ruhige Stadt.
Ist auf jeden Fall ruhiger als Teheran, aber es ist immerhin immer noch eine Millionenstadt. Völlig verstrickte Straßenzüge, krasses Raster. Die Schönheit der Stadt machen diese Bauten aus. Zum Beispiel gibt es da diesen, also übersetzt heißt es Platz, der die Welt bedeutet. Abgefahrene Architektur, mathematisch bis ins letzte Detail, die heilige Geometrie wurde da halt 1:1 umgesetzt. Zum Beispiel Meydan-e-Imam. Ein riesiger Platz, umringt von überdachtem Bazar und mehrere Moscheen in allen vier Himmelsrichtungen. Und die größte war halt schräg an dem Platz angebaut, Richtung Mekka. Also ich habe noch nie in so einer riesigen Kuppel gestanden. Es gab unter der Kuppel, hat dein Onkel mir gezeigt, gab es einen speziellen Stein, der war so ein bisschen hervorgehoben, aber ganz schlicht. Hat sich da hingestellt und hat ganz leise in die Hände geklatscht. Und es hat sich halt so aufgeschaukelt in ein Echo, was ich vorher noch nie erlebt habe. War einfach purer Flash.
Ich habe halt festgestellt, dass ich nur so helle, sonnige, ja, das sind so fast romantische Bilder vor Augen habe, ne, wenn ich an Isfahan denke. Auch wenn ich natürlich weiß, dass das Leben dort für meine Eltern irgendwann zur Hölle wurde, besonders in den letzten Monaten dann vor unserer Flucht, das war 1984. Die wurden als linke Intellektuelle verfolgt von der islamischen Regierung und sind zum Schluss untergetaucht. Also meine Mutter hat das Haus tagsüber nur komplett verschleiert verlassen. Mein Vater hat sich ein Vollbart wachsen lassen und ging nur nachts raus, um Luft zu schnappen. Und ja, und Matze kennt diese Geschichten alle.
Ich habe halt gefragt, ob es möglich wäre, in dein Geburtshaus zu fahren. Doch,
echt? Das hast du gemacht?
Ja, aber es wäre viel zu weit weg gewesen. Also
krass, das wusste ich auch gar nicht. Also das höre ich zum ersten Mal, dass das Haus so weit draußen ist. Muss ich ja mit meinem, ich dachte immer, wir haben mitten in der Stadt gewohnt, dachte ich. Muss ich mal meine Mutter fragen.
Ist ja mitten in der Stadt, aber die Stadt ist so großflächig, da ist eine ganz andere Dimension. Und ich habe aber eure ehemaligen Nachbarn, habe ich da getroffen.
Ach echt?
Diese Hussein, hieß der Mann.
Hussein, genau.
Hussein, ja. Die haben auch viel erzählt. Das war für mich halt schon so ein Kontaktpunkt, wo ich so dann drüber nachgedacht habe, aha, krass. Es waren halt Leute, die dich quasi auch früher schon kannten, deine Eltern sehr gut kannten.
Mich als Baby, muss man sagen.
Ja. Logischerweise so und habe halt schon auch dieses so meine Augen versucht zu benutzen, um dir halt diese Energy zu schicken oder um das einfach in mich aufzusaugen, das Flair.
Naja, davon bekomme ich halt leider nichts mit, ne? Also diese Energievermittlung, diese emotionale Kommunikation zwischen mir und Matze, auf die ich so sehnsüchtig gewartet habe, das findet einfach nie statt und ich gehe fast die Wände hoch, weil während der gesamten Reise können Matze und ich kein einziges Mal telefonieren, ne? Zu teuer, zu kompliziert, schlechte Skype-Verbindung und dazu kommt, dass kurz nach Matzes Ankunft in Teheran weder sein deutsches Handy noch die iranische SIM-Karte funktioniert und da erhalte ich halt SMS nur ab und zu mal von meinem Onkel.
Wir sind gerade in Shiraz. Große, märchenhafte Schneeflocken fallen vom Himmel. Uns ist kalt wie Sau, aber wir genießen das leckere Essen und lesen Gedichte von dem großen Poeten Hafiz. Morgen schauen wir uns Persepolis an. Matze geht's gut. Er hat sich einen schönen Teppich gekauft. Du fehlst uns.
So, ich versuche total cool zu bleiben. Ich will nicht jeden Tag nerven. Ich will nicht jeden Tag fragen, wo die sind und was die machen. Und das fällt mir so schwer. Und ich merke, ich will Matzes eigene Worte lesen. Ne? Ich will wissen, was er denkt, was er fühlt. Und ich halte es irgendwann nicht mehr aus, ne? Und bitte meinen Onkel, Matze, auszurichten, dass er mir wenigstens eine kurze E-Mail schreiben soll, sobald die Internetverbindung steht. Ja, und dann, nach einer ganzen Woche, meldet sich dann Matze endlich mal.
Liebste Nilo, diese Reise ist wahrscheinlich eine der abgefahrensten, die ich unternahm. Ich sitze hier bei Tante Fada, wir hören Musik und essen Früchte. Du kannst dir nicht vorstellen, wie beeindruckt ich von diesem Land bin. Wir waren schon in Shiraz und Persepolis. Es war arschkalt und Schnee, aber dadurch auch sehr mystisch schön.
ich versuche halt nicht zu schnell zu lesen, ne? Nicht zu gierig zu lesen. Aber ich bin so hungrig nach Matzes Worten. Ich genieße wirklich jeden Satz, in dem ich dann erfahre, wie der Iran ihm gefällt, was er alles gemacht hat. Ja, und dann komme ich zu der Stelle, wo ich die Sätze lese, bei denen ich einfach anfangen muss zu weinen.
Überall, wo ich gehe, bist du bei mir in meinem Herzen, in meinem Blick. Ich muss immer daran denken, dies ist dein Land. Und ich bin so gerührt, dass ich heulen könnte vor Freude, dies hier erleben zu dürfen. Dafür danke ich dir. Dies ist erst der Anfang. Ich glaube, Iran ist immer eine Reise wert, vor allem mit dir. Inshallah.
Und in diesem Moment fühle ich mich Matze so wahnsinnig verbunden. Ne? Ich bin so gerührt, dass er stellvertretend für mich diese Back-to-the-Roots-Reise gemacht hat und so tief eingetaucht ist in meine iranische Identität. Und ich weiß nicht, in seinen Sätzen schwingen dann für mich so eine Leichtigkeit und so eine Hoffnung mit. Und ich kann beim Lesen wirklich nicht anders, als ihm einfach zu glauben, ne, dass dies wirklich nur der Anfang ist. Und dass wir eines Tages zusammen meine Heimat erleben werden. Und da sage ich nur, Inshallah.
Überall, wo ich gehe, bist du bei mir in meinem Herzen. Toller Typ, Matze. Er war für Niloufar Elhami in ihrer Heimat Iran, weil sie zumindest noch nicht dahin einreisen darf.
D-Radio Wissen 100.